Ist es gut, wenn ich so da herkomme? Ja, grüezi miteinander. Also ich muss natürlich schon sagen, zum Anfang, ich habe so wirklich eine grosse Sympathie für den Benni. Und die Sympathie, die ich für ihn habe, ist jetzt so ein bisschen übergeschwappt auf die ganze Gemeinde. Und ich bin wirklich mega begeistert so, von euch, vom Lobpreis, von dem Heartbeat. Und ich fühle mich jetzt gar nicht, ich müsste euch ermutigen, sondern ihr habt mich schon mega ermutigen bis jetzt. Und ich möchte einfach Danke sagen zum Anfang. Ich möchte gerne mit euch in eine Geschichte eintauchen, wo im Buch von der Apostel steht, in der Apostelgeschichte und im 8. Kapitel. Für die, die eine Bibel haben, dürfen sie gerne mit mir mitlesen. Apostelgeschichte 8 und ich lese ab dem Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und ein Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Der Kämmerer sprach: Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser. Jetzt kommt der Jesaja-Text. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Ein längerer Text. Ich möchte in der Zeit, die ich kann, eigentlich zwei Sachen machen. Im ersten möchten wir einfach ein bisschen den Text durchgehen, den Text auf uns wirken lassen. Und in einem letzten, kurzen Teil möchten wir einfach so ein bisschen drei Anwendungen ganz praktisch auf unser Leben anwenden. Der Text fängt an mit dem Vers 28. Der Engel des Herrn redete zu Philippus. Also wenn wir das so haben, das fängt schon ziemlich spektakulär an. Ein Engel erscheint. Wenn in der Bibel ein Engel erscheint, dann ist immer etwas ganz Besonderes, was passiert. Zum Beispiel, ein Kind wird geboren. Oder die nahende Befreiung kommt jetzt denn. Jetzt bin ich natürlich gespannt gewesen, oder? So, ein Engel erscheint. Was passiert jetzt da in dem Text drin? Wir lesen, der Engel sagt: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Ziemlich unspektakulär. Wenn wir den Text noch ein bisschen genauer anschauen, merken wir, das ist noch viel unspektakulärer und absurder, als wir das überhaupt uns vorstellen können, wenn wir das lesen. Erstens mal, er soll aufbrechen nach Gaza. Also wenn der Philippus wirklich noch, was man davon ausgeht, in Samaria ist, wie am Anfang vom Kapitel 8, dann ist Gaza ein ziemlich weiter Weg. Es heisst da, er soll aufbrechen nach Süden. Nach Süden, ich kann mir im Griechischen übersetzen mit zur Mittagszeit. Er soll also dann auf die weite Reise gehen, wenn es am heissesten ist. Gaza, dutzendmal, ist ein völlig zerstörter Ort gewesen. Es heisst in unserem Text, der öde ist. Also, nur einmal zusammengefasst, da erscheint ein Engel, eine gewaltige Erscheinung und sagt, mach dich auf, wenn es am heissesten ist, auf eine ziemlich, ziemlich weite Reise, irgendwo an einem völlig zerstörten Ort, wo niemand ist. Okay, das ist doch ziemlich absurd. Aber das Interessante ist, wenn wir schauen, wer der Philippus ist und was bei ihm gerade so läuft, ist es noch viel absurder. Wir lesen nämlich am Anfang, schon zwei Kapitel vorher, eher am Anfang der Apostelgeschichte, wer der Philippus ist. Und er wird uns dort als ein Evangelist vorgestellt. Er ist ein Mann, der Jesus liebt, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat vier Töchter, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Die investieren sich in die Gemeinde. Und da am Anfang jetzt, vom 8., da geht es richtig ab. Er evangelisiert in Samaria. Und da heisst es von ihm, Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Dann heisst es noch weiter, auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Was da passiert, ist Erweckung. Der Philippus erlebt durch seinen Dienst in Samaria eine grosse Erweckung. Es heisst, Kranke werden geheilt, die Leute wenden sich Gott zu. Das, was wir uns wünschen, in diesem Februar. Und in diese Situation kommt Gottes Befehl. Mach dich auf, geh zur heissesten Zeit auf eine weite Reise an einen Ort, wo niemand ist. Ich habe mich gefragt, wieso? Wieso kommt in diese super Zeit hinein gerade so ein Befehl? Es gibt einen Grund dafür. Irgendwo, dort in der Wüste, in Gaza, gibt es eine Person, die Gott mit seiner Liebe möchte beschenken. Eine einzige Person, die Gott mit seiner Liebe möchte beschenken. Und ich glaube, da merken wir den Herzschlag vom Vater. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da bekehren sich Tausende von Leuten. Kapitel 2, 3000 auf einen Schlag. Eine einzige Person, die Gott mit seiner Liebe möchte beschenken. Was lernen wir daraus? Gott ist nicht an Zahlen interessiert. Er interessiert sich für den einzelnen Menschen. Der Herzschlag vom Vater. Ich muss sagen, das begeistert mich. Und ich möchte das dir zusprechen heute am Morgen. Gott ist an dir interessiert. Gott wünscht sich eine persönliche Liebesbeziehung mit dir, ganz persönlich. Es ist nicht nur ein Kollektiv, die Gemeinde, sondern du bist im Zentrum von seiner Aufmerksamkeit. Wie reagiert jetzt der Philippus auf den Befehl? Gang jetzt dorthin. Also ich muss sagen, mir würde es schwerfallen. Ich würde sagen, Gott, ich habe so lange gebetet und jetzt passiert es und jetzt muss ich gehen. Wir lesen von Philippus im Vers 27. Er stand auf und ging hin. Das ist alles. Kein Argumentieren. Gott hat ihn gerufen und er ist gegangen. Mich hat das so angesprochen und ich habe mich gefragt, habe ich auch die Bereitschaft in meinem Leben inne, wenn er ruft, dass ich gehe, egal wo es hergeht, egal wie absurd der Befehl ist, egal wie weit weg das von jeglicher menschlichen Logik ist, was ich machen soll. Er stand auf und ging hin. Das wünsche ich mir für mein Leben. Und ich wünsche mir das auch für das Leben von vielen Christen, dass wir treu anfangen, Gott nachfolgen, wenn er uns ruft. Jetzt müssen wir uns vorstellen, der Philippus macht einen weiten Weg, er landet da irgendwo in Gaza. Und er hat sich wahrscheinlich schon gefragt, gut, und jetzt? Und unser Text heisst jetzt, und siehe. Der Philippus schaut auf und da plötzlich, er sieht jemanden. Und das heisst im Text, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete. In dieser Wüste begegnet also der Philippus nicht irgendeiner Fata Morgana, sondern er begegnet im höchsten Schatzverwalter der äthiopischen Königin. Wenn wir den Text ein bisschen anschauen, dann ist das Wort, das da für Kämmerer gebraucht wird, ein griechisches Wort, das mit Eunuch besser übersetzt ist. Und ich weiss nicht, ob ihr wisst, was ein Eunuch ist. Für uns Männer ist es ein ziemlich schmerzhafter Gedanke. Ein Eunuch ist einer, der kastriert worden ist. Man kann sich fragen, wieso macht man so etwas? Man hat es bewusst gemacht, dass man männliche Hofbeamte bei der Königin kastriert hat, damit sie der Königin nichts anhaben konnte. Und damit es keine unliebsame Thronnachfolge gab, die man nicht wollte. Wahrscheinlich ist der Eingriff bei dem Mann als Kind vorgenommen worden. Und ich weiss nicht, was das bei dem Mann ausgelöst hat. Der Mann hat in seinem Leben Missbrauch erlebt. Dem Mann hatte nicht nur äußere, sondern auch innere Verletzungen von dem sicher gehabt. Er war ein halber Mann. Seine Identität hat irgendwie eine Verletzung erlitten oder sein Selbstwert ist erschüttert worden. Ich weiss nicht, wie es in deinem Leben ist, aber ich glaube, wir tragen alle kleinere oder auch grössere Verletzungen aus unserer Vergangenheit. Vielleicht hast du selber so eine tiefgreifende Verletzung erlebt, die dir jemand anderes angetan hat. Vielleicht hast du irgendwo ein Wort, das dir gesagt worden ist in deiner Schulzeit oder in deinem Geschäft, das dir heute noch nachgeht. Und wenn Leute so etwas in die Richtung sagen, bist du gerade auf 180, weil da etwas vorkommt. Deine Identität hat irgendwo eine Beschädigung. Und ich möchte dir zusprechen. Gott möchte heilen. Er ist ein Arzt, nicht nur für äußere Verletzungen, sondern auch für innere Verletzungen. Das ist sein Herzschlag. Er möchte suchen, kennenlernen, Beziehung, aber er möchte auch heil machen. Jetzt ist spannend, das heisst von dem Mann, er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Das ist ein fremder Mann, aber der hat eine grosse Sehnsucht, den Gott kennenzulernen. Und es gibt auch in Altstädten um die Umgebung Leute, du wirst es nicht erwarten, die haben in sich innen eine Sehnsucht, um den lebendigen Gott kennenzulernen. Vielleicht sind die in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, du weißt es vielleicht nicht einmal. Jetzt gibt es aber da ein Problem. Der Mann darf gar nicht ins Heiligtum in Jerusalem, weil er kein Jude ist. Das heisst, Ausländer müssen außen vorbleiben. Der ist ziemlich weit gereist von Äthiopien, das war damals mehr südlich von Ägypten, also heutiger Sudan wäre das, bis auf Jerusalem. Das sind 2000 Kilometer, die er gemacht hat. Ich meine, ich bin einmal mit meinen Eltern nach Rom gefahren mit dem Auto und das ist mir lang vorgekommen, das sind 1000. Das ist doppelt so lang und wir sind mit 120 gefahren. Das ist eine holprige Kutsche und da hat alles geholpert. Das war eine anstrengende, zeitraubende Reise gewesen. Aber der Mann hat so eine Sehnsucht gehabt. Jetzt kommt er dort an und er darf gar nicht in die gehen. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Wir wissen im 5. Mose 23, Vers 1, dass ein Kastrierter gar nicht ins Volk Gottes aufgenommen werden. Also gerade zwei herbe Rückschläge. Und wir lesen da in dieser Reise, dass der Mann auf der Rückreise ist. Und er versteht immer noch nichts. Also ich denke, dem Mann ist es nicht allzu gut gegangen, aber er hat sich gedacht, wenn ich schon nicht in das Heiligtum rein kann, dann kaufe ich mir wenn schon eine heilige Rolle. Und er hat sich eine Jesaja-Rolle gekauft, das wird ziemlich teuer gewesen sein. Allen Schwierigkeiten zum Trotz hockt er da in seinen Kutschen rein und er liest einfach in dem Buch rein. Und jetzt, der Philippus sieht die Kutsche und jetzt kommt Gottes Befehl wieder. Es heisst, der Geist sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zum Wagen. Was macht der Philippus? Vers 30, da lief Philippus hin. Und nachher muss man sich vorstellen, die Kutsche ist im Fahrt, der Philippus rennt dann eben zu her, heisst es weiter, er hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du, was du liest? Also die Szene, wie wir uns vorstellen, da ist ein Kutscher unterwegs, der Jesaja joggt dann eben zu und stellt plötzlich die Frage, hey, checkst du eigentlich, was du da lesest? Und ich denke, in dem Moment hätte der Kämmerer wahrscheinlich den grössten Schock von seinem Leben. Du bist mitten in der Einöde draussen, ganz allein Und plötzlich joggt da einer neben dir her und fragt, hey, verstehst du, was du liest? Ich so, wow. Und der erste noch ein fremder Mensch, den er noch nie vorher in seinem Leben gesehen hat. Aber irgendwie bleibt der Kämmerer da souverän und er sagt im Vers 31, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Er sagt da, ich verstehe es nicht. Und das ist ein Frust auch, oder? Viele Zeit investiert, viel Geld gegeben für die Rolle. Und nachher ist es spannend. Der Kämmerer sagt, und der Kämmerer bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Philippus ist schlussendlich in die Kutsche hineingekommen und hat Platz genommen in dem königlichen Gabriolet. Und die sind durch die Wüste durch. Und jetzt ist spannend, was haben die gemeinsam gelesen? Jetzt kommt so der Jesaja-Text. Der Inhalt der Schrift aber war folgender. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Text höre, verstehe ich auch nur einen Bahnhof. Da ist von einem Schaf gedreht, von einer Schlachtbank, noch von einem Lamm und von einem Scherer. Du musst dir das vorstellen, wenn du das liest und du hast keinen christlichen Hintergrund. Keine Chance. Aber jetzt geht es weiter. Und zwar sagt da der Kämmerer, da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? Völlig planlose Frage. Um was geht es da eigentlich? Und der Philippus nutzt jetzt die Gelegenheit aus. Es heisst, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Jetzt kommt der Steilpass. Jetzt kann der Philippus auftreten in seiner Rolle als Evangelist. Er predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und jetzt geht er los und er sagt, hey, weisst du, es geht da nicht um ein Lamm, sondern es geht um Jesus Christus. Jesus war unschuldig wie ein Lamm. Und es geht da auch nicht um eine Schlachtbank, sondern um ein Schlachtinstrument, nämlich das Kreuz. Der unschuldige Jesus Christus, der Gott war, hat dort deinen Platz eingenommen als Sünder, um dir seinen Platz zu geben. Ein Platz in der Herrlichkeit für ewig. Und das Urteil, das da steht, ist aufgehoben. Das heisst, all das Urteil, das über dir ist, aufgrund der Übertretungen von allen Geboten, und ich bin überzeugt, der Kämmerer hat das schon kennengelernt in dieser Zeit. Das Urteil. Dort ist es aufgehoben worden. Dort hat ein Mann für dich gelitten und Strafe getragen, die du hättest tragen sollen, nachdem er das Leben gelebt hat, das du hättest leben sollen. Und ich nehme an, der Philippus ist richtig aufgegangen in dieser Kutschen inne. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid irgendwo in einem Gespräch und ihr könnt jemandem das Evangelium erzählen. Wie fühlt man sich noch an? Ich mache viele so ein bisschen, viel ist vielleicht übertrieben, aber ich gehe etwa die mal auf die Straße. Und ich bin auch schon etwa die mal mit Jugendlichen mitgegangen und habe sie begeistert, dass kommen auf die Straße und da sind die Jugendlichen zurückgekommen und haben gesagt, hey, die haben sich nicht mehr halten, weil die haben gesagt, ich kann jemandem das Evangelium erzählen. Und die sind einfach raus, das war für sie so ein Erlebnis gewesen. Ich frage mich, wieso löst das so viel Freude aus, wenn man das Evangelium verkünden kann? Ich habe das Evangelium vor 2 Wochen jemandem verkünden im Globus. Ich habe so Freude gehabt, wieso? Es gibt einen Grund. Weil das unsere eigentliche Bestimmung ist als Menschen. Wenn wir jemandem das Evangelium verkünden, leben wir in der eigentlichen Bestimmung, die wir haben. Erstens als Ebenbild von Gott und zweitens als Botschafter an Christi Stadt. Und darum erzeugt das so viel Freude und darum ist Evangelist so etwas Gutes und etwas Schönes. Und ich meine nicht der Evangelist, der kommt, sondern jeder Christ ist ein Evangelist. Jetzt heisst es da, der Kämmerer, der ist total bewegt und berührt vom Heiligen Geist. Und der will Gott Nägel mit Köpfen machen, nachdem der das gehört. Das heisst da im Vers 36, und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und auch der Philippus denkt, der fackelt nicht lang, der sagt gerade. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Was für eine bewegende Geschichte. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe seit kurzem einen Praktikant. Und Gott hat bei diesem jungen Mann etwas gemacht, das ich heute noch nicht ganz vorstellen kann, wie das passiert ist. Das war ein junger Mann, der 20 ist, sein ganzes Leben christlich sozialisiert, aber hat nie die Bibel gelesen. Er ist durch Gemeinden durchgegangen und hat nie eine Leidenschaft für Jesus gehabt. Und plötzlich hat der Typ sich eine Bibel gekauft und von einem Schlag auf den anderen hat er jeden Tag gelesen, gelesen, gelesen. Und heute ist das ein Fackel, der brennt und viele junge Menschen anzündet. Und ich bin da mit meinem Praktikanten, jetzt macht er noch eine theologische Ausbildung, bin ich da im Gebetsraum gewesen. Wir treffen uns immer früh zum Beten miteinander. Und dann sagt er, schau, ich habe einen neuen Rucksack. Und ich so, ah, cool, schöner Rucksack. Weißt du, das ist jetzt mein Streiter-Rucksack. Und ich so, oh, Streiter-Rucksack, das klingt ja ganz speziell. Zeig mal da innen. Und er hat so gezeigt, ja, weißt du, mein Rucksack. Da hat es ganz viele Traktate drin, verschiedene Sprachen, da hat es Bibeln drin, da hat es ganz viele, er packt aus, geht kennen, Kärtli und so weiter. Und plötzlich hat er drin ein Badtuch. Ich sage, eben, Streiter-Rucksack, wieso ist denn das Badtuch drin? Und er sagt, ja, weißt du, Silas, ich kann doch nicht das Evangelium verkünden und kein Badtuch haben, wenn sich jemand taufen lassen. Und ich habe plötzlich gesagt, ja, das stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Und das Interessante ist, Gott hat tatsächlich durch ihn gewirkt. Er ist mit einem Kollegen am Evangelisieren, was er sehr viel macht, das ist seine grösste Freizeitsbeschäftigung, der geht raus, wenn er kann, auf die Straße. Ist er am Evangelisieren, geht zu Asylbewerber her, da ist ein Typ, der ist interessiert. Er trifft ihn wieder, er trifft ihn wieder. Und dann im Starbucks sagt der Typ, ich möchte Jesus annehmen. Und dann erklärt er es weiter, du musst dich taufen lassen und alles. Und dann sagt der Typ, ja, ich möchte mich taufen lassen. Dann gehen die miteinander im April zum Zürichsee runter. Und es hat an dem Tag geschneit. Ich weiß es noch ganz genau. Und er tauft den dort. Und als er raufkommt, sagt er, er hat so warm bekommen. Der Heilige Geist ist auf dem Mann gefallen. Und was nachher weitergeht, wird es noch viel krasser, weil der Mann sagt, ich weiß jetzt nicht, was mit mir passiert, weil ich muss wahrscheinlich zurückkommen, mein Vater ist Imam. Mit anderen Worten, der junge Mann hat das etwas gekostet, der Schritt. Und ich finde die Geschichte so ermutigend, weil das Evangelium hat in sich in so eine Kraft. Es kommt gar nicht darauf an, wer es verkündet. Die Botschaft hat in sich Kraft und die macht etwas. Das ist unsere Bestimmung, dort hineinzugehen, wie beim Philippus. Und dann wird es noch viel, im Vers 39, das kann ich euch nicht mehr, ich muss euch das vorlesen, ich kann euch das nicht erklären. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium. Ja, wir haben da den Kämmerer, der erlebt Gott, er wird tauft und er erfährt Liebe. Wie gefüllt mit dem Heiligen Geist, und das heisst, er ist richtig fröhlich geworden. Und er hat gemerkt, Gott hat nicht nur meine Sünden vergessen, sondern er gibt mir eine neue Identität. Ich bin nicht mehr einfach ein Kastrierter oder ich bin nicht mehr einfach der Kämmerer, sondern ich bin Sohn vom höchsten Gott. Ich bin Thronerbe von der Herrlichkeit. Und das sind so Identitäten. Und von dem Prozess an, von dem Punkt, konnte ein Prozess von der Heilung mit dem Mann anfangen. Und man weiss, dass früher in diesem Gebiet das Evangelium schon gekommen ist. Man geht davon aus in der Geschichte, dass das von dem Mann ausgegangen ist. Das ist ein Evangelist geworden. Und das ist mit dem Philippus. Der Philippus, der wird irgendwie weggebeamt in der heutigen Sprache, um an einem anderen Ort das Evangelium zu verkünden. Ich finde das so gut. Gott nimmt seinen besten Mann und schickt ihn an einen anderen Ort her, dass er dort weiter kann, seinen Dienst nachgehen kann, den er sonst hat. Ja, das ist die Geschichte. Und ich möchte einfach ganz zum Schluss, ich möchte mich ein bisschen kürzer halten, möchte ich gerne solche drei Sachen herausgreifen, einfach so ganz praktisch in unser Leben hinein, ganz praktisch auch in Bezug auf die kommende Heartbeat-Serie. Und das Erste, was wir gesehen haben in diesem Text, ist, wie Gottes Herz schlägt für verlorene Menschen. Und ich muss sagen, mich bewegt das so. Es bewegt mich so. Und es ist nicht einfach so, dass es die Geschichte ist, sondern seit ganz am Anfang der Bibel, mit der Auswahl oder Auswählung von Abraham über den Mose, über den David, dann haben wir die Hure Rahab, nachher haben wir die Ruth und so. Gott schreibt eine riesengroße Heilsgeschichte in einem dicken Buch, nur aus einem Grund, dass er mit Menschen Beziehung haben kann. dass er mit einzelnen Menschen so einen tiefen Bund eingehen kann, der bis in die alle Ewigkeit geht. Das ist unser Vater und das ist das Vaterherz. Und ich bin dem Gott vor 12 Jahren begegnet. Und bei mir war es so, ich bin unverhofft in den Gottesdienst hineingerutscht. Ich hatte eigentlich mit Glauben nicht mehr viel am Hut gehabt. Ich war ein Rebell, obwohl meine Eltern mich christlich erzogen haben und mir grosse Vorbilder waren. Und ich bin dort einfach in einem Gottesdienst hinein, wie ihr jetzt. Und ich bin ein Typ, das hat mich vorher sehr angesprochen, das Zeugnis, ich habe immer versucht, nach Glück zu streben. Ich bin einer, ich habe Party gemacht, ich bin so ein bisschen, immer extrem in den Sachen, die ich gemacht habe. Und ich habe gemerkt, ich finde die Fülle nicht. Und wenn ihr euch vorstellen, ich bin ziemlich zynisch gewesen. Ich bin in der hintersten Reihe gehockt und ich habe so leicht gelacht ab dem Typ da vorne. Der hat so eine grosse Bibel gehabt, der hat es immer so aufgehabt und so geredet und ich habe es irgendwie lächerlich gefunden. Und in dem Moment passiert etwas, der Mann stellt die Frage, habt ihr echte Lebensfülle? Ich bin in der hintersten Reihe und habe plötzlich gemerkt, ja, das habe ich eigentlich nicht. Und in dem Moment sagt er, nur Jesus Christus kann dir das geben. Und in dem Moment spricht eine Stimme vom Himmel in mein Herz hinein, nur Jesus kann dir das geben. Und ich war ziemlich arrogant und ich war ziemlich viele Identitäten am Suchen und hatte ziemlich viele Masken angehabt. Und in dem Moment fallen alle Masken auf einmal runter. Und ich fange an zu brüllen seit Jahren. Und ich merke, die Liebe vom Vater ist real. Die betrifft mich. Die betrifft nicht nur viele Christen, die ich kenne, sondern die gilt mir persönlich. Und ich habe dem Abend gesagt, wenn Jesus mich so liebt und alles für mich hergegeben hat und den höchsten Preis gezahlt hat, dann gehe ich Vollgas für ihn. Egal, was passiert in meinem Leben. Das war der Punkt, wo Jesus mir begegnet ist. Ich bin überzeugt, Gott möchte diese Geschichte schreiben mit vielen Leuten in eurer Umgebung. Durch den Heartbeat, durch andere Events, durch Predigten, durch Alpha-Kurs, durch Live-Seminar, was ihr auch macht, durch euch ein persönliches Zeugnis, das ihr im Supermarkt gebt, wenn ihr mit der Bäckersfrau redet. Gott schreibt Geschichte. Zweiter Punkt. Der Philippus war die Stimme von Gott gehorsam. Man hört ja das Wort viel so, man muss gehorsam sein. Gehorsam, und das ist ganz zentral. Jetzt haben wir da so den Philippus und der hört die Stimme Gottes so. Der Geist sprach zu ihm und dann soll er das machen und so. Und häufig frage ich mich so ein bisschen, wie können wir Gottes Stimme hören? Viele sagen, ja klar, Bibel lesen. Und 100% Bibel lesen, Gott spricht in seinem Wort zu uns. Das ist die Offenbarung von ihm. Aber ich glaube, Gottes Geist kann auch unmittelbar mit uns reden. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, der Geist sprach zu Petrus. Sogar Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Johannes 10 heißt es, Jesus spricht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Römer 8, denn welche der Geist Gottes treibt, das sind Kinder Gottes. Und ich möchte euch da ermutigen, seid sensibel auf die Stimme vom Heiligen Geist in euch. Und ich habe mich gefragt, wieso hören wir die Stimme so wenig? Und ich habe euch darum da ein Bild mitgebracht. Ich glaube, wir sind häufig viel zu fest beschäftigt. Ich merke es bei mir. Mein erster natürlicher Griff am Morgen ist der Griff aufs Smartphone. Das Erste, was ich mache, ich bin wie so konditioniert durch Gesellschaft. Ich drücke im Geschäft den Knopf auf meinem Computer. Was wir heute alles haben, wir haben Serien, wir haben Netflix, wir können jeden Kinofilm jederzeit schauen, alles ist zugänglich. Und ich möchte wirklich sagen, das ist unsere grösste Gefahr als Christen. Die Zerstreuung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir vielfach die Stimme von Gott nicht hören. Weil wir nicht in seiner Gegenwart sind, sondern irgendwo in unseren Gedanken völlig zerstreut sind. Du kannst das Bild wieder wegmachen. Wenn wir im Bus drin sind und einfach Musik hören oder Medien lesen, wie wollen wir Gottes Stimme hören, wenn die Stimme sagt, hey, sag dem nebenzu das Evangelium. Und ich möchte das selber auf mich zeigen, weil ich bin einer von diesen Jungen, die genauso unter dem Medienkonsum leidet und damit zu kämpfen hat. Aber ich bleibe dran, ich will den Kampf dagegen kämpfen. Ich will so konsumieren, dass es Gott ehrt. Und ich will so konsumieren, dass ich Zeit habe. Ganz besonders für die Zeit mit Gott, weil dort passiert es. Das ist der Schlüssel, dass der Geist mit uns reden kann und uns beschenken durch sein Wort. Der letzte Punkt ist, Gott hat Menschen vorbereitet. Ist ja ganz interessant, wie genau an dem Punkt, wo der Philippus in der Wüste ist, Genau dann fährt der Mann vorbei, genau nach Äthiopien, wo das Evangelium auch braucht. Gott tut Begegnungen vorbereiten. Und Gott möchte auch Begegnungen für dich vorbereiten. In deinem Umfeld. Vielleicht dort, wo du arbeitest. Vielleicht dort, wo du deinen Kollegenkreis hast. Ich musste letztens den Nothelfer machen. Ich bin zwar 30, ich fahre noch nicht. Und für mich als Pastor ist es ein Leidensprozess, weil ich vielfach nur unter Gläubigen bin. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Gemeinde. Aber ich bin ein Evangelist. Und ich habe eine Frau, die glaubt, ich habe Freunde, die glauben und ich habe eine Gemeinde, die glaubt. Wo habe ich Kontakt mit Menschen? Und ich habe gesagt, Gott, gib du mir irgendjemanden in dem Nothelferkurs. Das sind 10 Leute. Irgendjemand von diesen Leuten muss offensichtlich will das Evangelium von dir verkünden. Und so ist es losgegangen. Natürlich, jeder stellt sich vor, was machst du? Und ich sage, so, ich bin Pastor. Und alle, was ist der Junge da? Oder? Und dann natürlich alle mal gekommen, so, ja, wieso? Und ich konnte ein Lebenszeugnis geben und erzählen. Hat mich so gefreut. Und dann ganz am Schluss, ich wollte schon gehen, kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt, du, ich habe noch eine Frage. Ich habe vor etwa 2 Jahren am Karfreitag, ab Pfingsten, wo ich alleine daheim war, ist plötzlich so ein Hauch gekommen. Und ich habe an Jesus gedacht. Kannst du mir erklären, was das war? Steilvorlage. Ich habe gesagt, schau, aufgeschlagen, Evangelien, Jesus blies seine Jünger an und gab ihnen Heiligen Geist und können erklären, schau, das war vielleicht der Geist Gottes, der dir irgendwie etwas gewirkt hat und so. Wir haben uns wieder treffen können. Ich konnte ihnen das Evangelium verkünden und ich hoffe, dass sie gleich noch als Live on Stage kommt. Aber Gott hat die Leute vorbereitet. Er ist völlig souverän. Ich finde es so spannend. Gott sucht, er tut Menschen retten und er tut sie befreien. Er bräuchte uns gar nicht dazu. Aber er möchte uns gleich brauchen. Er möchte es nämlich durch uns tun. Er möchte es durch dich tun in deinem Umfeld. Und in Bezug aufs Heartbeat möchte ich dich einfach mega ermutigen. Nimm vielleicht das Handy weg vom Ohr. Tu das Ohr auf und frag Gott, wer in deiner Umgebung könntest du einladen? Wer ist offen? Wem könntest du vielleicht einfach mal einen ermutigenden Bibelvers schenken? Ich habe einen Polizist kennengelernt und der hat mich irgendwie mega begeistert. Und zwar hat er mir gesagt, schau Silas, ich schreibe jeder einzelnen Person von meinem ganzen Geschäft zum Geburtstag eine Karte schreiben. Ich habe gedacht, wow, okay, das sind einige Leute. Aber er hat gesagt, nein, es geht mir nicht um das, sondern ich höre auf Gott und ich schreibe jedem einen Bibelvers, wo ich das Gefühl habe, ist genau zutreffend auf diese Situation. Ich dachte, wow, das ist ein super Weg. Es gibt so viele Wege, wie wir Menschen können mit dieser Liebe Gottes beschenken können. Egal, ob das ein Kuchen ist, ob das einfach ein freundliches Wort im Bus ist oder ein Lächeln oder eine Tasche, die wir übertragen, was auch immer. Und ich möchte euch mega ermutigen und mich auch. Behalten wir unsere Ohren offen und setzen das ein, was wir haben für Menschen. Das, was uns auch natürlich ist mit Menschen. Und Gott möchte Grosses tun. Da bin ich überzeugt. Zum Schluss von dieser Predigt möchte ich einfach noch beten mit euch zusammen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einen Herzschlag hat für Menschen. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass der Herzschlag auf uns übergehen darf. Du siehst, wie wir medial versucht sind, wie wir unseren Kopf viel mehr im PC haben als in deinem Wort. Und Jesus, ich möchte auch Buße tun dafür, dass ich dir zu wenig Aufmerksamkeit schenke, obwohl du mir dir nichts mehr wünschst als meine Aufmerksamkeit, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass der Heartbeat von dir, der Herzschlag von dieser Gemeinde werden darf. Und zwar von jedem Einzelnen. Und ich bitte dich, dass wir im Februar erleben dürfen, wie Menschen vor das Kreuz kommen und in eine Beziehung mit dir kommen, Herr. Amen.